Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Sag mal, Silvia, hattest du früher eigentlich in der Schule auch mal hitzefrei?
Ja, das waren die schönsten Tage. Der Himmel war blau, die Sonne schien, es war schön heiß und wir durften um 12 Uhr nach Hause gehen und wenn es gut lief, konnten wir auch baden gehen. Super.
Ja, bei uns gab es auch hitzefrei und das waren natürlich auch mal die schönsten Tage. Ein großer Jubelschrei, der durch das Klassenzimmer ging. Und ich muss aber sagen, dass sich meine Haltung zu hitzefrei inzwischen wirklich verändert hat. Also bei meinen Kindern, da stellt sich dann immer gleich die Frage, der Klimawandel ist dann immer schon im Hinterkopf und der kann für Kinder tatsächlich auch gesundheitliche Folgen haben. Und darüber reden wir heute mit unseren Kinderdocs. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Hamburger Abendblatt.
Und mein Name ist Silvia Buckel, ich bin freie Hörfunkjournalistin. Und mit uns im Podcaststudio sind hier Claudia Haupt, sie ist Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Charlotte Schulz, sie ist Kinderärztin in Hohe Luft und Sprecherin des Berufsverbands. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ja, hallo.
Ja, ist der Klimawandel denn schon in Ihren Praxen angekommen?
Der Klimawandel ist in unseren Praxen angekommen, ganz klar. Und um das hier einfach nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, warum wir uns so viel Gedanken darüber machen, müssen wir klar vielleicht nochmal oder erklären, warum Kinder so eine vulnerable Gruppe für dieses Phänomen sind. Kinder haben im Verhältnis zu ihrer Körpermasse eine viel größere Körperoberfläche als Erwachsene. Das heißt, sie nehmen einfach proportional oder im Verhältnis gesehen viel mehr Schadstoffe auf über die Haut. Zum Beispiel. Dann haben Kinder eine schnellere Atemfrequenz als Erwachsene und damit ein höheres, wir nennen es Atemminutenvolumen. Also haben sie auch über die Luft, die sie einatmen, im Verhältnis zu Erwachsenen eine höhere Schadstoffbelastung. Sie haben von ihren Organen, die für den Abbau von Schadstoffen verantwortlich sind, noch nicht die gleiche Kapazität, die gleiche Leistung wie Erwachsene. Das heißt, sie werden das auch nicht so schnell wieder los. Und im besten Fall sind unsere Kinder sehr, sehr viel draußen und dadurch auch diesen ganzen Faktoren ausgesetzt. Und letztendlich sind sie oftmals auch in einem Alter, wo sie noch nicht so sehr für sich selber sorgen können, sich den Hut aufsetzen, sich eincremen und genug trinken. So, also auch das ist mit ein Grund.
Das heißt, es ist nicht so wie bei anderen Krankheiten. Man kennt das ja jetzt von Infektionen. Ne? Das Kind hustet dreimal und die Eltern legt es richtig flach. Beim Klimawandel ist es, oder bei Klimafolgen, Krankheiten, ist es was anderes?
Das ist was anderes und wir haben uns vorgenommen, jetzt hier in diesem Podcast, diese Aspekte, die für uns eben in den Praxen, in der Beratung mit den Eltern so wichtig sind, im Einzelnen einmal durchzugehen. Also was bedeutet Hitze und UV-Strahlung? Was ist bei der Ernährung vielleicht zu beachten? Welche Folgen hat dieser Klimawandel oder was können wir tun, um das aufzuhalten? Es geht um Verkehr, Mobilität, Energie, diese Dinge.
Das sind ganz, ganz viele spannende Aspekte, werden wir alle abarbeiten. Und Frau Haupt, aber Klimawandel, wieso ist denn das überhaupt so ein Thema eigentlich jetzt für die Gesundheit?
Ja, also das Thema ist natürlich extrem wichtig, weil es uns ja schon, also weil sozusagen das Szenario, vor dem wir uns immer gefürchtet haben, eigentlich schon da ist. Und deswegen ist es ein Thema, das sehr, sehr aktuell ist und was in alle Köpfe hineingehört. Egal, wie man sich dann dazu stellt, damit umzugehen. Aber wir müssen es einfach ansprechen, dass Kinder und Jugendliche hier eine besonders wichtige Gruppe sind. Zum einen, weil sie besonders empfindlich sind, wie Charlotte das eben ansprach. Und zum anderen, weil es sie natürlich viel mehr betreffen wird als uns, weil sie noch sehr lange auf diesem Planeten leben werden. Und bei Planeten komme ich auf planetare Gesundheit. Es gibt nämlich so bei denen, die sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigen, diesen Begriff Planetary Health oder planetare Gesundheit, die voraussetzt, dass die Gesundheit ganzheitlich betrachtet werden muss. Das heißt, die gesunden Menschen sind abhängig von der Gesundheit ihrer Umwelt und das heißt, dass ökologische Grenzen und Ressourcen und Belastungen, die unser Planet sozusagen in der Lage ist, aufzubieten oder abzuwehren, dass die eben für uns alle total wichtig sind. Das geht um Verfügbarkeit von Süßwasser zum Beispiel, um die Größe von den Waldflächen, die für unsere Atmosphäre erforderlich sind und um die biologische Vielfalt, die wir leider immer weiter einschmelzen. Das heißt, es ist einfach so, dass wir uns nicht betrachten können als von den Veränderungen des Planeten unabhängig, sondern wir sind total davon abhängig. Und das ist mal der erste Schritt, dass man sich klar macht, es geht um die Einhaltung der planetaren Grenzen. Wir müssen mit deren Ressourcen sozusagen uns auseinandersetzen und mit der Fähigkeit des Planeten, sich selbst zu heilen und wieder in, sozusagen ins Gleichgewicht zu bringen. Genau. Und zwar warum? Weil es für unsere Gesundheit elementar ist. Und wir müssen nicht nur an unsere Lebensbedingungen denken, sondern an die der nachrückenden Generationen, die ja davon abhängig sind, dass wir jetzt sozusagen Acht geben. Genau, das ist sozusagen eine Botschaft, die wir sehr gerne weitergeben möchten. Mhm. Und wir haben so ganz klar, ganz, ganz paar, wir wollen es ganz kurz halten, Beispiele. 1950 gab es im bundesweiten Mittel zum Beispiel 3 heiße Tage pro Jahr. Das waren die Tage, an denen hier in Deutschland über 30 Grad erreicht wurden. Wir alle haben ja in unserer Erinnerung so ganz, ganz viele solcher tollen Hitzefreitage. Aber wenn man ehrlich ist, waren es ja nicht viele. Und 2019 waren es schon 3-mal so viele. Das erscheint jetzt gar nicht viel, aber das ist natürlich ein immenser Schritt, wenn man verdreifacht. Jetzt verdreifachen wir das mal nochmal, dann wären schon 27 Tage im Jahr über 30 Grad in Deutschland. So, und das Gleiche kann man natürlich auch sagen, parallel dazu im gleichen Zeitraum. Da haben wir 1950 28 Eistage gehabt. Das sind Tage, bei denen es dauerhaft unter 0 Grad ist. Und 2019 hatten wir nur noch 19. Und da gibt es 2 Beispiele für Hamburg. Im Winter 2019-20 gab es keinen einzigen Eistag mehr. Keinen. In Hamburg. Und vor 1994 gab es nicht ein einziges Mal eine Hitzewelle in Hamburg. Nie hatten wir 14 Tage, bei denen es irgendwie über 30 Grad gegangen ist. Und 2019 waren es dann, zwischen 2014 und 2019 gab es in 15 Jahren schon 5 solcher 14-tägiger oder längerer Hitzewellen. Ich finde, da wird einem deutlich, dass man eine Veränderung jetzt schon hat. Ne? Auch bei uns ums Eck.
Genau, sich das nochmal klar zu machen, auch hier im kühlen, relativ gemäßigten Norden, wo hier mal ein frischer Wind weht. Mhm. Aber so kann man es halt dann einfach auch nicht mehr sehen. Aber was bedeutet das jetzt für die Gesundheit und speziell die Gesundheit der empfindlicheren Kinder, also die da mehr drauf reagieren?
Ich wollte vielleicht, das ist aber ganz kurz, einmal sagen, was jeder weiß, Extremwetterereignisse nehmen zu, weltweit. Das ist das eine. Und was allen auch bewusst ist und immer sehr präsent. Und was nicht so bewusst ist, sind die schleichenden Umweltveränderungen, die uns alle erwischen werden.
Worüber reden wir da?
Da reden wir über schmelzende Gletscher, über versauernde Böden, über versauernde Ozeane, und versalzende Böden. Und wir reden über steigende Meeresspiegel. Das hat auch jeder schon mal irgendwann gehört, dass es Regionen gibt, wo die Menschen bald nicht mehr leben können. Wir reden über sinkenden Grundwasserspiegel und sich ausbreitende Wüsten und um immer kleiner werdende Waldflächen. Und das ist natürlich etwas, was sich auswirken wird. Und vor allen Dingen erst in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Aber es wird nicht an uns vorbeigehen.
Genau. Was haben wir hier in Hamburg? Wenn wir also mehr Hitzewellen haben im Sommer, also Zeiten, wo wir wirklich hohe Temperaturen haben, wo wir auch eine höhere UV-Strahlung haben, dann bedeutet das für unsere Kinder, dass wenn sie draußen spielen, die Gefahr besteht, dass sie schneller einfach austrocknen. Kinder heizen schneller auf. Die haben auch noch gar nicht so die Fähigkeit, über Schwitzen ihre Temperatur zu regulieren. Haben vielleicht auch nicht so im Blick, dass sie mal zwischendurch was trinken müssen. Wir sehen in den Praxen häufiger Kinder mit dem sogenannten Sonnenstich, die also kommen und sagen, oh, gestern den ganzen Tag draußen gespielt und abends hatte das Kind dann solche Kopfschmerzen und hat angefangen zu spucken und dann ging es ihm richtig
schlecht. Oft auch Fieber.
Ja. Mhm. Also das ist ein relevantes Phänomen. Sonnenbrand nimmt zu. Also schwere Sonnenbrände tatsächlich. Mhm. Und damit steigt ja auch das Hautkrebsrisiko. Und für die Schwangeren wiederum bedeuten diese Hitzewellen, das wissen wir einfach statistisch, höheres Risiko für Frühgeburten oder Fehlgeburten.
Mhm. Ja, was kann ich tun?
Ja, genau.
Also ich selbst. Das wäre jetzt so die Frage, genau. Also natürlich, wir müssen Schatten suchen. Wir müssen die Mittagszeit zum Spielen draußen meiden, so wie das in den südlichen Ländern ja schon üblich ist mit der Siesta. Die Kinder brauchen Sonnenhut und Nackenschutz. Die müssen eingecremt werden mit vernünftigem Sonnenschutz und sehr konsequent, auch wenn sie es nicht immer lustig finden.
Welcher Lichtschutzfaktor?
Genau. Ja. Also da gibt es 2 wichtige Dinge. Der eine ist, unter 25 hat überhaupt keinen Sinn. Also bringt nicht viel.
Aber und warum, wenn ich zum Beispiel sage, mein Kind ist aber schon ein bisschen von Haus aus ganz gut getönt mit der Haut?
Ja, also sie, ja, das ist, das haben wir, glaube ich, schon mal bei der Hautpflege ausführlicher besprochen. Das würde hier wieder
in einem anderen Podcast.
Genau,
in der Hautpflege kann man gerne nochmal nachfragen.
Nee, das war zum Thema Reisen. Ah. Also tatsächlich ist es, da müsste man ein bisschen ausholen, aber irgendwas zwischen 20 und 50 macht Sinn.
Und zwar mehrfach täglich.
Genau, weil also man das reicht nicht, einmal morgens aufzutragen. Das wird nicht ausreichen. Babys sollen nie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Auch nicht, wenn sie irgendwie weite, helle Kleidung tragen, was gut ist. Und Kinder sollen bitte niemals in Autos zurückgelassen werden an heißen Tagen. Das kommt jetzt den Leuten irgendwie völlig verrückt vor, aber das ist wirklich richtig gefährlich. Und da hat es auch schon ganz, ganz schlimme Unfälle gegeben.
Gibt es das immer noch?
Das gibt es immer noch.
Haben, ja, glaube ich, jeder von uns schon erlebt.
Oh, ja, Kinder, man sollte dafür sorgen, dass Möglichkeit zum Abkühlen genutzt wird. Also an so richtig heißen Tagen darf das Planschebecken raus im Schatten. Und man kann so Gartenduschen nutzen. Die Kinder müssen natürlich gekühlte Getränke bekommen und man muss ihnen das oft anbieten, weil sie ja selbst diese Selbstfürsorge, hattest du ja schon gesagt, Charlotte, oft noch gar nicht haben. Keine Zeit, sind mit anderen Sachen beschäftigt. Also immer wieder zum Trinken anhalten. Man sollte immer, wenn man unterwegs ist, eine nachfüllbare Trinkflasche dabei haben. Und die Kleinen können auch häufiger angelegt und gestillt werden. Die nehmen ja darüber dann auch sehr viel Flüssigkeit auf. Man achtet auf leichte, manchmal auch eher kühle Mahlzeiten. Man kann auch eine kalte Suppe anbieten und einen Joghurt und Obst und Gemüse und Salat und so. Häufigere, kleinere Mahlzeiten und ja, das selbstgemachte Wassereis. Also es gibt schon Möglichkeiten, den Kindern durch die Hitze zu helfen.
Ein Aspekt von mehr warmen Tagen und einer Veränderung des Klimas hinsichtlich der Erderwärmung ist, dass wir durch die längeren und wärmeren Sommer auch eine Verlängerung der Pollenflugzeiten haben. Also dass dieser typische Pollenflugkalender, den wir bisher so im Kopf hatten, dass bestimmte Pollenarten eben nur im Januar, Februar, März auftreten und die anderen dann in den Sommermonaten, dass sich das verändern wird, dass also diese Zeiten sich deutlich ausdehnen. Und wir werden auch neue Allergene bekommen. Einfach durch diese Erwärmung werden andere Pflanzenarten hier angesiedelt. Ein typisches Beispiel ist schon mal Ambrosia, kommt aus Amerika, gab es bisher eigentlich gar nicht.
Sieht man jetzt an jeder Straßenecke eigentlich, ja, auch in der Stadt sehr viel, ja.
Und ein weiteres Phänomen ist, dass wir natürlich auch durch Insekten übertragene Erkrankungen haben, die wir eigentlich bisher hier noch gar nicht so kennen, die aber auch so von Süd nach Nord auf dem Vormarsch sind.
Stichwort Tigermücke.
Ja. Dengue-Fieber, ja, ja, also was wir so eigentlich so als Tropenkrankheit irgendwie abgespeichert haben, das sind Dinge, die hier auch relevant sind.
Gerade im Osten von Deutschland auch schon tatsächlich diverse Fälle, genau. Ja. Und was wir vielleicht noch sagen können, ist, die Wohnung kühl zu halten. Einfache Dinge wie, wenn es geht, Außenjalousien oder Markisen, den tagüber runter zu haben, die Vorhänge geschlossen zu halten, die Fenster geschlossen zu halten, wenn man sich tagsüber nicht in der Wohnung befindet.
Beispiel in südlichen Ländern.
Genau, wie in den südlichen Ländern. Und Ventilatoren bringen viel. Auch selbst wenn das gar keine Klimaanlage ist, allein diese Luftbewegung auf der transpirierenden Haut erzeugt Verdunstungskälte.
Der schwitzenden Haut, wollte ich.
Ja, der schwitzende Haut, Entschuldigung. Also das weiß ja jeder, wie gut das tut, wenn man bei Hitze so einen Ventilator hat. Da muss gar keine eiskalte Luft rausgeblasen werden. Babys und Kleinkinder sollten in der Wohnung am kühlsten Platz schlafen gelegt werden.
Was ist mit feuchten Tüchern, die man aufhängt in der Wohnung?
Ist für alles gut geeignet, nur nicht unbedingt bei Hitze. Weil wenn Sie Verdunstungskälte erzeugen wollen, dann ist es schlecht, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Weil Sie dann nämlich keine Feuchtigkeit von der Haut abgeben können.
Also dann eher durch.
Eher das so. Gegenteil, ja. Mhm.
Okay. Ein weiteres Thema, Ernährung. Mhm. Da ist vielleicht erstmal zu sagen, Status quo. Status quo, unsere Landwirtschaft, wie wir sie ja überwiegend haben hier in Deutschland, mit Massentierhaltung und Monokulturen und Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, verursacht ein Viertel der schädlichen Treibhausgase. Und diese Schadstoffe aus den Pflanzenschutzmitteln, aus den Düngemitteln, die gelangen ja auch ins Trinkwasser. Und auch unser Wasser ist einfach gefährdet dadurch, dass wir einfach diese Schadstoffe im Wasser haben, dass wir Medikamente aus der Massentierhaltung in unserem Grundwasser finden oder andere Chemikalien und diese dann über die Atemluft und das Trinkwasser und unsere Lebensmittel in den Organismus eindringen.
Also
das
heißt, Antibiotika zum Beispiel im Trinkwasser, genau. Hohe Nitratwerte aus der Landwirtschaft. Sowas.
Heißt das, ich sollte nur noch mit Wasser aus der Flasche kochen? Oder
nein, wie weit geht die das? Frage ist jetzt, wie verhalten wir uns dazu? Mhm. Alles immer einfach so weiter, weil wir es so gewohnt sind, weil es irgendwie alles sich eingespielt hat, irgendwie die Lebensmittel, die wir schon immer so gekauft haben, abgepackt haben, die wir aus, was weiß ich, den südlichen Regionen Europas beziehen, weil es gerade irgendwie da die Sonne stärker ist, die Tomaten leckerer sind. So, was wollen wir machen? Wollen wir uns irgendwie dazu positionieren?
Mhm. Ja, was kann ich tun? Man kann versuchen, regionale Produkte zu kaufen zum Beispiel. Man kann eine pflanzenlastigere Ernährung mit seiner Familie machen. Und da wollen wir jetzt nicht, dass irgendwie plötzlich alle sich vegan ernähren und schon gar nicht die Kinder, die Heranwachsenden. Aber es wird viel zu viel Fleisch gegessen und man könnte die Menge an tierischen Produkten total runterfahren, wenn man sich dazu entschließen würde.
Okay, sagen
würde.
Sie es nochmal konkret, weil ich sage, okay, dann esse ich weniger Fleisch, aber ja. Oh, kommt mehr Zucker und so.
Nein, das ist natürlich überhaupt nicht gut.
Was soll ich denn mehr essen?
Ja, also sie sollen, die Familien sollen versuchen, eine pflanzenbasierte Kost zu bevorzugen.
So die mediterrane Kost,
genau.
Ne? Das wird immer
also und Gemüse
genannt,
eigentlich.
Das
ja,
kann sich jeder
Gemüse
vorstellen.
Und es muss ja, also viel Gemüse und es gibt natürlich auch durchaus Obst, dass wenn sie das so essen, wie es ist, ja auch anders ist als ein hochkonzentrierter Quetschi oder so. Ne? Und dass man eben sagt, Fleisch gibt's vielleicht ein, zweimal die Woche oder Fisch. Das ist ja gar nicht nötig, das unentwegt zu tun. Man kann Eier nur kaufen, wenn man Bio-Eier bekommt und Eier aus großen Gelegen oder so vielleicht meiden. Das ist ja nicht schwierig. Wir brauchen ja nicht dauernd Eier. Und möglichst wenig Essen wegwerfen. Also da gibt es so schreckliche Zahlen zu, wie viel Essen wir vernichten. Also da, das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle sehr an uns arbeiten können. Nicht wegwerfen.
Also das heißt, ich tue damit der Umwelt was Gutes, aber auch ja letztlich meiner Gesundheit.
Ja, ganz klar. Wir sollen bitte Müll trennen und recyceln. Auch da ist noch vieles ausbaufähig. Das ist ein bisschen mühsam, aber das hat seinen kleinen Beitrag und Effekt. Alles, was wir hier sagen, ist ja nur ein kleines Tröpfchen auf dem heißen Stein. Aber es geht ja um die Gesamtheit. Wenn jeder ein bisschen was tut, geschieht ja etwas. Und wir wollen, dass die Küchenutensilien möglichst ohne Kunststoff genutzt werden, dass die Pflegeprodukte ohne Mikroplastik eingesetzt werden, dass wir auf Duft- und Konservierungsstoffe verzichten und auf Mikroplastik. Und das Reinigungsmittel zum Beispiel, das gibt es auch alles mit biologischen Wirkstoffen.
Sie sind jetzt sehr weit gefasst
ja.
Bei Schadstoffeinflüssen aus der Umwelt und mhm. was wir alles so in uns aufnehmen, mhm. ja, vom Plastikgeschirr
bis. Wir können es auch konkreter machen. Also Plastik in unserem Umfeld, in unserer mhm. Ernährung, Pflegemitteln, was wir aufnehmen, setzt sogenannte endokrine Disruptoren frei. Das sind hormonell wirksame Substanzen. Und es ist so, dass wir aus guten, großen Untersuchungen wissen, dass das einen Einfluss haben kann auf die Fortpflanzungsfähigkeit, auf das Krebsrisiko. Eltern hier in Hamburg werden ganz oft, also das ist wirklich ein Phänomen, was wir auch sehen, die sogenannten Kreidezähne. Es ist nicht geklärt, wirklich sozusagen Ursache-Wirkung, aber es ist ein Phänomen, was extrem zunimmt, dass der Zahnschmelz kaputt ist, diese Zähne total von Karies bedroht und auch geschädigt sind, wird eben auch auf diese Stoffe zurückgeführt. Allergien und Asthma sind auf dem Vormarsch. Auch das hat was mit diesen Stoffen zu tun, die wir da so einfach in Form von Plastikverpackungen und Mikroplastik so zu uns nehmen.
Und das ist letztlich auch ein bisschen Folge, ich sag's mal, kommen wir wieder auf unser Thema zurück, Klimawandel. Also wir leben in einer Welt, in der eben sehr viel aus Öl produziert wird und Kunststoffe, Plastik letztlich dann als Produkte daraus. Also darauf kann man auch achten. Ich würde aber trotzdem ganz gerne jetzt nochmal ganz konkret, wir waren bei den Hitzefolgen für Kinder. Was hat denn die Kälte für Folgen? Gibt's da auch Auswirkungen, die negativ sind oder lang anhaltende Regenperioden zum Beispiel? Gibt's da mehr Infektionskrankheiten? Gibt's andere Auswirkungen noch ganz konkret?
Also da wir ja von der Kälte nicht so bedroht sind, weil sie sehr eher, es sei denn, der Golfstrom kommt zum Erliegen. Also das wollen wir jetzt ja nicht auch noch besprechen. Tatsächlich ist es so, dass die Kälte uns weniger bedroht. Sie ist unangenehm und sie wird vielleicht tatsächlich dazu führen, dass wir mehr Erkältungskrankheiten hätten und dass wir sozusagen vielleicht eine längere Infektsaison haben. Aber die Hitze ist im Moment in den Szenarien, die überwiegend berechnet werden, die größere Bedrohung. Es gibt aber ganz viele Berechnungen, die uns unterschiedliche Szenarien, die alle irgendwie horrormäßig sind, aufzeigen. Mhm. Aber der Vormarsch sozusagen, die globale Erwärmung scheint im Moment das Wahrscheinlichste zu sein. Deswegen haben wir nicht so viel zur Kälte gesagt.
Dann würde ich gerne nochmal auf die Hitze zurückkommen. Mhm. Also was ich ja gelernt habe jetzt hier schon ist, dass wir uns von den südlichen Ländern einiges abschauen können im Umgang mit der Hitze. Mhm. Aber was ich mich jetzt frage, ist es überhaupt noch eine gute Idee, in den Süden zu fahren, in Urlaub mit seiner Familie? Oder sollte man sich lieber Richtung Schweden orientieren, um
Total berechtigte Frage, ehrlich gesagt.
Das hat ja was mit Mobilität auch zu tun. Also von dem, ob wir die Hitze ertragen können, ich glaube, das ist völlig unbedenklich, den Urlaub für kurze Zeit irgendwie im Süden zu unternehmen. Aber es geht ja ein bisschen die Frage darum, wie bewegen wir uns dahin und wie bewegen wir uns überhaupt durch unseren Alltag. Und Mobilität ist ja
nicht... Warte mal, aber das vielleicht noch ganz kurz. Entschuldige, Charlotte. Es ist schon so, dass wir viele Familien haben, die das geändert haben und die gesagt haben, in den Sommerferien fahre ich nicht irgendwo hin, wo es 46 Grad hat. In Südspanien zum Beispiel. Aber das ist ja klar, weil dann müssen sie ja den halben Tag drinnen bleiben. Und sie wollen sich ja im Urlaub frei bewegen. Also die Frage ist total berechtigt. Und ich glaube, dass es auch durchaus Familien gibt, die ihre Urlaubsgewohnheiten, zumindest mal im Sommer in Europa, diesbezüglich auch geändert haben. So, sorry. Jetzt du mit der Mobilität.
Genau, Mobilität. Sowieso ein wichtiges Thema. Wir müssen es irgendwie schaffen, unseren Kindern zu vermitteln, wie wichtig körperliche Aktivität ist, im Hinblick auf Mobilität im Alltag und wie wir uns eben auch zum Beispiel für Urlaubsreisen und weitere Entfernungen eben fortbewegen wollen. Körperliche Aktivität, nochmal hier großer Appell an die Eltern, super wichtig für die motorische Entwicklung, für die Entwicklung des Gehirns, für Lernprozesse. Das heißt, selbstständige Mobilität muss risikoarm und altersgerecht also möglich sein. Wir brauchen die Infrastruktur. Auch nochmal sowas. Wir brauchen Spielplätze, wir brauchen Turnhallen, wir brauchen sichere Fußgänger und Radwege, wir brauchen ein innerstädtisches Tempolimit, nicht nur wegen der Schadstoffe, sondern einfach für die Sicherheit. Und wir brauchen auch ganz dringend irgendwie konsequenten Sportunterricht in Schulen, ganz wichtig. Wir versuchen Eltern zu beraten, ihre Kinder zu motivieren, auch eben ihre Wege selbstständig zu tun, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Keine Elterntaxis.
Morgens mit dem Auto bei der Schule vorgefahren zu werden. So, großes Thema, genau.
Könnte man ja sagen, das war eigentlich schon immer so, dass man das anraten konnte. Also viel Bewegung, viel frische Luft, freie Räume für Kinder, wo sie sich austoben können.
Ja, tut sich nur nichts.
Ja, und das hat sich aber eben verschärft jetzt mit den Ursachen des Klimawandels wahrscheinlich, unserer Mobilität und wie wir das alles angehen. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal auf das Sommerthema, ist auch ein schönes Thema, Urlaub zu denken. Ne? Aber mir fällt da auch im Zusammenhang mit Klimawandel noch eine Erfahrung aus meinem Leben. Eigentlich war mit meinen Kindern an der Ostsee und da denkt man erstmal nichts Schlimmes. Also was kann denn dann an der Ostsee passieren? Gut, jetzt haben wir auch Sturmfluten. Mhm. Aber das war im Sommer und alles war prima und die Sonne schien, der Himmel war blau. Und dann habe ich plötzlich gesehen, das Wasser war sehr warm, denn wir hatten schon so eine Hitzeperiode. Und dann habe ich plötzlich gelesen, oh, es wird gewarnt vor Vibrionen im Wasser.
Blaualgen.
Also ja. Dann dachte ich, okay, kann man da jetzt überhaupt noch reingehen? Gerade Kinder, ältere Menschen wird dann gewarnt, eben empfindlicher. Also das ist so eine Sache, wie gefährlich ist denn auch der Klimawandel, wenn man solche Auswirkungen bedenkt?
Das sind ja die ganz unmittelbaren Auswirkungen, die wir dann auch spüren. Ich merke zum Beispiel nicht, ob das Grundwasser sinkt oder der Meeresspiegel steigt. Das merke ich ja hier gar nicht in Hamburg. Ich lese das, ich höre das, ich unterhalte mich darüber. Aber das ist was wir merken irgendwie. Okay, hier verändert sich irgendwie das Ökosystem. Hier sind tatsächlich irgendwie gefährliche Keime, die aufgrund der erhöhten Wassertemperatur zunehmen. Ich sollte hier nicht baden gehen, sonst habe ich Magen-Darm-Keime und irgendwie bringe die nächsten 3 Tage irgendwie mit Durchfall und Erbrechen. Und das ist sowas, was so ganz prägnant für die Kinder, für die Eltern, für die Familien ja auch zu spüren ist.
Ja, und was die natürlich auch, die Ahrtal-Geschichte, die hat natürlich auch hier das Bewusstsein dafür, dass wir nicht hier also sozusagen leben, ohne davon betroffen zu sein, denke ich auch nochmal so ein bisschen angefeuert. Dass die Leute das wirklich, dass es ein bisschen dichter an einen rangerückt ist. Ne?
Naja, ich kenne auch einige, die eben doch bei dieser Sturmflut der Ostsee eben ihren Urlaub vorzeitig hastig abbrechen mussten. Also ich glaube schon, dass es doch für viele im Alltag spürbarer wird.
Also man muss es als Gefahr tatsächlich auch, als gesundheitliche Gefahr ernst nehmen. Ne?
Ja, total. Genau.
Also nochmal ganz kurz Mobilität. wenn wir uns Kinder vorstellen, die jetzt hier in Hamburg, in der Großstadt, durch den Straßenverkehr an der Hand der Eltern gehen oder mit dem Fahrrad fahren.
Oder im Kinderwagen sind.
Die höchste Schadstoffkonzentration unserer Abgase ist ja exakt auf Höhe der Kindergesichter. Das heißt, sie atmen einfach da nochmal viel, viel mehr von diesen Schadstoffen ein oder nehmen sie über die Haut auf. Auch so ein Punkt, den man sich so gar nicht eigentlich klar macht, aber der wirklich elementar wichtig ist. Und ich glaube, nicht umsonst haben wir eine Zunahme von Asthma und auch Allergien und eben also diesen akuten und chronischen Atemwegserkrankungen.
Genau, ja. Wo wir gerade bei der Luftqualität sind. Mhm. Luftverschmutzung durch Hitze spielt vielleicht auch noch eine Rolle, weil es gibt eine höhere Konzentration von Ozon. Gibt es tatsächlich eine Zunahme auch von Lungenkrankheiten in den Praxen, die Sie beobachten?
Also wir haben da diesbezüglich, das haben wir in der Asthma-Folge besprochen, glauben wir im Moment ein Plateau erreicht. Aber es gab einen enormen Anstieg über die letzten 20 Jahre. Und jetzt scheint sich das so ein bisschen einzupendeln in den Industrienationen. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, ist das absehbar, dass wir auch noch mehr solcher Erkrankungen sehen werden.
Was kann ich denn da jetzt machen? Sie sprachen von Mobilität. Ich bewege mich mit meinen Kindern durch die Stadt und je kleiner die Kinder, desto mehr sind die betroffen von den Abgasen, weil genau auf der Höhe, genau. Was kann ich denn da machen? Ich muss mich ja durch die Stadt bewegen.
Das ist richtig.
Es ist, glaube ich, eher ein gesamtgesellschaftliches Problem und ein Aufruf dazu, Dinge zu verändern. Wenn ich an der großen Straße wohne und ich muss zum Kindergarten, dann muss ich da lang gehen, da kann ich ja nichts dran ändern. Mhm. Aber ich würde mir ja wünschen, dass diese Problematik bewusst ist und irgendwie auch politische Konsequenzen hat.
Also ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, vielleicht finden Sie mich jetzt auch völlig verrückt, aber wenn man denkt, also mein Kind ist vielleicht sowieso schon ein bisschen gefährdet oder hat eine angeschlagene Gesundheit und wir müssen da oft einfach durch den Stoßverkehr, würde es was bringen, vielleicht eine Maske aufzusetzen oder halten Sie das für völlig übertrieben?
Das ist auch übertrieben. Also irgendwie müssen wir auch unsere Kinder mutig erziehen und irgendwie in die Welt hinauszugehen und nicht vor allen Gefahren irgendwie Angst zu haben. Und das Maß ist, was die Kinder aufnehmen, ist sicher etwas, was wir im Blick behalten müssen. Aber es wird ja nicht jedes Großstadtkind jetzt krank. So.
Nein, das wäre, denke ich, auch übertrieben. Das schürt dann wieder Zukunftsängste, auf die wir gleich nochmal kommen.
Ich will keine Ängste schüren, aber wenn ich zum Beispiel jetzt gehöre, es werden Tropenkrankheiten möglicherweise eingeschleppt. Es gibt invasive Arten, die jetzt hier vorkommen und so weiter. Und dadurch werden möglicherweise neue Allergien ausgelöst. Müssen wir künftig unsere Kinder dann auch gegen solche Krankheiten, Denguefieber oder sowas, impfen oder desensibilisieren gegen Allergien? Ist das vorstellbar? Oder ist es jetzt vielleicht sogar
schon sinnvoll? Also eine Impfung gegen Dengue, die ist ja neu, die gibt es. Die ist ja im Moment so zugelassen, dass der über 5 Jahre alt ist und bereits eine Infektion durchgemacht hat, geimpft wird und nicht die noch keine hatten. Das hat auch Gründe, weil man nämlich besonders vulnerabler ist für schwere Verläufe, wenn man schon einmal infiziert war. Gut, aber das ist also eine Sonderform. Nein, wird nicht passieren.
Nee, und ich glaube aber, das sind Dinge, die wir gut im Blick behalten müssen. Und ich denke, dann wird man auch von Jahr zu Jahr gucken, wie verändern sich denn so die Bedingungen? Wie viele Infektionen haben wir hier? Ist es wirklich ein relevantes Problem? Müssen wir vorsorgen? Müssen wir impfen? Aber das ist was man, glaube ich, eben einfach von Jahr zu Jahr gucken muss.
Wie können Eltern das denn im Blick behalten? Wo kann man sich denn da informieren, was gerade so angesagt ist, was man tun sollte, wie viel?
Also gute Seiten gibt's beim Robert-Koch-Institut. Aber um ganz ehrlich zu sein, das sind Dinge, die werden die Eltern von ihren Kinderärztinnen und Kinderärzten hören. Das werden sie in der normalen Presse mitbekommen. Das geht nicht schleichend an uns vorbei. Das wird jetzt gemonitort und das wird auch nicht irgendwie heimlich passieren, sondern das wird man merken. Es ist ein Prozess.
Werden die im Abendblatt lesen.
Genau. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem, was kann ich tun? Ich als Mama, als Jugendlicher, wenn irgend möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen, wenn es denn möglich ist, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, sich überlegen, ob man fliegen muss und vielleicht so stattdessen Fahrgemeinschaft oder Flugzeug, oder Zug. Das wär's noch, ne? Genau. Und dann tatsächlich dieses, was wir vorhin gesagt haben, lasst eure Kinder gehen, laufen, fahren und setzt sie nicht vor der Schule ab. Es ist ja ganz einfach, dass man sagt, okay, ich setze dich 5 Straßen weiter vor der Schule ab, ja, da, wo keiner hält, da lasse ich dich raus und dann hast du noch 10 Minuten Schulweg. Das ist doch auch eine Möglichkeit. Man muss ja nicht immer entscheiden, ich fahre das Kind mit dem Auto oder es fährt mit dem Bus oder mit dem Fahrrad bei sehr weitem Weg, sondern man kann ja auch Mittelwege finden.
Ja, es ist uns einfach nur wichtig, das Thema nochmal in die Köpfe zu bringen. Wir haben nur ein letzter Aspekt vielleicht noch, auch unsere Großen, unsere Jugendlichen im Blick, die einfach so im Moment in so einem Dauerkrisenmodus sind. Die Corona-Pandemie hat ja viele unglaublich verunsichert. Kriege, die plötzlich irgendwie so nah sind. Und diese Sorge um die um den Klimawandel und die planetare Gesundheit ist was, was die Jugendlichen total beschäftigt. Ja. Und das ist auch was, was sie verängstigt. Ne? Also es gibt wirklich tatsächlich auch schon definierte Krankheitsbilder dazu.
Mhm. Es gibt sogar einen Begriff für diese Zukunftsangst und das nennt sich Solastalgie. Also es gibt eine neue Krankheitsform, die man extra dafür...
Ja, oder Eco-Anxiety oder sowas im englischsprachigen Gebrauch. Es ist aber etwas, wo wir... Und ich finde, deshalb sind wir oder haben wir diese Folge ja auch heute gemacht, dass wir müssen irgendwie unsere Kinder und Jugendlichen im Blick behalten. Es ist ihre Zukunft und die baden gerade aus und müssen demnächst ausbaden, was wir alle zu verantworten haben. Und allein deshalb müssen wir uns irgendwie, finde ich, alle angesprochen fühlen und diese vielen kleinen Dinge, die du genannt hast, Claudia, vielleicht im Alltag versuchen umzusetzen.
Genau, und wir reden also nicht nur über körperliche Folgen des Klimawandels, sondern tatsächlich auch über psychische.
Ja.
Ja, das war eine super interessante Sendung. Sie war nicht so medizinisch wie sonst, sehr politisch, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Anregungen, die jede von uns mitnehmen kann. Bedanke mich ganz herzlich dafür und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.